Folge von unserem Podcast Parkettreihe 1 und ich freue mich sehr, dass wir heute zwar auch über Mord sprechen, wenn auch nur einen fiktiven Mord, aber vor allem über dich, lieber Andrea Schneider.
Wir reden über Mord?
Ja, Mord im Orient Express.
Ah, okay, ich dachte, wir reden über einen Mord, den wir zusammen vorhaben an, irgendeiner Institution oder an irgendetwas, was in der letzten Zeit schiefgelaufen ist.
Nein, überhaupt nicht. Wir reden über diesen fiktiven Mord, der hoffentlich dann bei uns bald mal über die Bühne geht, nachdem wir ihn 4 bis 5 Mal verschoben haben. Und in dem Ensemble bist du natürlich auch eine ganz wichtige Person. Also darüber wollen wir reden, aber vor allen Dingen auch über dich. Und ich bin sehr froh, dass du den Weg hier in unser Tonstudio im Schiller Theater gefunden hast. So einfach ist es in dem Haus gar nicht, obwohl man schon 1000 Mal hier war.
Ich habe mich ja auch hier während der Probenzeit zu Mord im Orient Express, das wir ja schon letztes Jahr, fast vorletztes Jahr geprobt haben, auch schon mehrere Male verlaufen, muss ich sagen.
Es geht mir bis heute so, obwohl ich ja schon 2, 3 Jahre hier bin.
Der Chef verläuft sich auch immer so.
Ja genau, ich lasse es natürlich keinen merken. Aber wenn ich es jetzt mal hier verrate, dann ist das so. Ja, schön, dass du da bist. Dich vorstellen müssen wir eigentlich nicht, weil du bist aus der Berliner Kulturszene ja überhaupt nicht wegzudenken, obwohl du gar nicht ursprünglich von hier kommst, aber doch ewig lange schon hier lebst. Und wie du gerade verraten hast, auch schon in 1000 verschiedenen Wohnungen in dieser Stadt.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass ich ewig lange schon hier lebe. Ich lebe ja in Berlin so lange, wie ich vorher noch nie woanders gelebt habe noch. Also ich selbst in der Wohnung, in der ich jetzt wohne, obwohl ich 1000 Mal umgezogen bin, wohne ich schon viel länger als in jeder anderen Wohnung in meinem ganzen Leben. Also man kann doch getrost sagen, dass ich eine Berlinerin bin, wenn auch nicht gebürtig.
Genau, aber wer ist das schon in Berlin?
Du.
Ich bin tatsächlich.
Du bist doch tatsächlich.
Ja, fast, muss man ehrlich dazu sagen, weil ich 3 Wochen zu früh gekommen bin und deswegen in Lüdenscheid geboren bin, wo meine Großeltern damals lebten. Ja, aber ich war geplant in Berlin, ist richtig, und total auch aufgewachsen, aber auch kein Gebürtiger.
Was ist denn so dein Kindheitsbezirk?
Mein Kindheitsbezirk ist Charlottenburg.
Oh.
Da bin ich aufgewachsen.
Ja.
Im Westend, ja.
Ja.
Mhm. Da um die Ecke. Also gar nicht weit weg vom Schillertheater, gar nicht weit weg vom Kudamm.
Ja.
Allerdings war ich zwischendurch auch mal in Wilmersdorf
und da hast du richtig so die große weite Welt gesucht.
Und in Kreuzberg. Mhm. Na gut, und dann war ich eine Weile in Madrid. Aber das gehört ja nicht zu Berlin. Oder?
Nee. Nicht, also wäre schön, wenn es dazu gehört.
Ja, das wäre wirklich schön. Genau.
Ja, also auf jeden Fall bin ich schon lange Berlinerin.
Genau, und vor allen Dingen hast du, ich glaube, fast an allen Bühnen gespielt. Also ich habe mal ein bisschen durchgelesen, das wollen wir jetzt nicht alles aufzählen, aber ich finde, dass ich habe kaum eben eine Biografie gelesen von jemandem, der so viel auf verschiedenen Berliner Bühnen stand.
Ernsthaft?
Ja,
das ist aber schön.
Ja.
Gerade neulich ist mir das wieder begegnet in Form eines Kollegen, dass ich ja eigentlich so in der Off-Theater-Szene angefangen habe. Ich habe ja außer Führerschein und Paddy-Tauchschein keine abgeschlossene Ausbildung. Also auch nicht als Schauspieler, sondern habe das dann irgendwie als Learning by Doing gemacht. Und das fing eben, also ich habe nebenbei gekellnert und das fing eben an den Berliner Off-Bühnen an und da gab es das Stücke-Theater. Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern?
Ja. Sie
haben den Stoldemanns ins Leben gerufen, der Donald Bergenhoff war so der Hausregisseur, der immer so deutsche Erstaufführungen eigentlich gemacht hatte und die zum Teil auch übersetzt hatte aus dem Amerikanischen. Und da fing ich eigentlich so an, meine Fühler auszustrecken. Und da kam mir eben neulich, ich habe einen Tatort gedreht, kam mir als mein Ehemann ein Kollege entgegen, mit dem ich damals schon zusammengespielt habe, nämlich Rainer Reiners, den ich hiermit, falls er es hört, auch herzlich grüße. Und
schöne Grüße.
Du kennst ihn auch.
Ja, ne? Also entfernt, aber ich habe nicht mit ihm auf der Bühne gestanden, weil ich überhaupt nie auf der Bühne gestanden habe. Aber
du hast noch nie auf der Bühne gestanden?
Na doch, schon mal. Ja, ja, als Jugendlicher habe ich tatsächlich mal auf der Bühne gestanden. War für mich ein furchtbares Abenteuer.
Ja.
Ich finde es schöner, ich bewundere die Menschen, die auf der Bühne stehen, aber ich selbst bin doch lieber vor oder hinter der Bühne.
Ui, ich kann das verstehen. Also obwohl ich auf der Bühne bin und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen oder auch allen, die jetzt zuhören, dass es gibt eben so Schauspieler, die lieben die Bühne. Ich muss wirklich sagen, ich bin ein Zirkuspferd und ich brauche die Manege. Also die letzten paar Monate, obwohl ich bereit bin, die jetzt wie ein Geburtsschmerz zu vergessen, die waren nicht schön. Also da ist wirklich was passiert, was in einem, also wo ich denke, oh, hoffentlich ist mein, wie man oft immer auf junge Sprache sagt, mein Mojo weg. Also das ist, man man verliert da irgendwie sowas.
Also das kann ich absolut nachvollziehen übrigens. Mhm. Also dieses nicht mehr den Kontakt zum Publikum, nicht mehr auf einer Bühne stehen, nicht das mehr sich zu verstehen. Zeigen. Total, mhm. Ja. Also auch die Kunst nicht mehr zu zeigen, die man so ja. liebt. Mhm. Ne? Also das finde ich absolut, es fehlt wirklich was unabhängig. Wir reden jetzt immer nicht über das Geld, die Geldseite.
Nee, sondern die Geldseite, wirklich, über die rede ich auch nicht.
Genau.
Die ist ja immer mal so mhm. in unserem Beruf.
Genau.
Das wissen wir nun, das müssen wir, da machen wir uns mal nichts vor. Sondern es geht tatsächlich um das, weswegen sich man eigentlich mal für diesen Beruf entschieden hat. Da meine ich jetzt gar nicht so richtig den Applaus. Also wo man sagt irgendwie, ich vermisse den Applaus, die Liebe des Publikums. Natürlich vermisse ich die Liebe des Publikums, aber auch so gemeinsam an etwas arbeiten, mhm. einen Grund haben, morgens aufzustehen, zu sagen, oh mein Gott, ich komme jetzt 10 Minuten zu spät zur Probe. Genau. Eben solche Dinge.
Genau, ja. Absolut mhm. nachvollziehbar. Ging mir auch so, obwohl ich ja nicht auf der Bühne stehe, ja. sondern nur sozusagen dafür zuständig bin, dass andere Leute auf der Bühne stehen. Aber das ist das fehlte wirklich, ein Teil des Sinn des Lebens, sozusagen.
Oh Gott, das hört sich jetzt so tragisch an. Ist ja, es auch.
Aber ist so.
Es ist so. Also ich habe auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, lieber Martin. Wir lassen uns mal mit den vielen Theatern. Es waren viele Bühnen.
Genau,
von den kleinsten Bühnen. Theatern bis zu den Opernbühnen.
Aber wir können auch jederzeit wieder drauf zurückkommen. Genau. Ich finde es nämlich spannend.
Ja. Aber jetzt nochmal, um das letzte Jahr aufzuarbeiten, was natürlich bestimmt in jedem dieser Podcasts, die du sendest und deinen Gast hast, irgendwie vorkommt, dieses Thema. Aber ich habe versucht, wirklich pragmatisch zu sein mhm. und nach vorne zu gucken. Und ich habe an 6 Tagen der Woche ist mir das gelungen. Und ich habe mich nie getraut zu sagen, es geht mir nicht gut. Weil ich dachte, guck mal, ich kriege jetzt das Kurzarbeitergeld, ich kriege jetzt vielleicht da noch ein bisschen Arbeitslosengeld. Und es gab aber trotzdem diesen einen Tag, wo ich mir für eine Stunde erlaubt habe zu sagen, fuck, scheiße, verdammt nochmal. Es ist beschissen, schon wieder verschoben. Mist. Also wo ich mir das erlaubt habe. Und ich finde, das darf man auch. Also auch wenn es vielen anderen Ländern, oder man kann ja immer den Vergleich ziehen, es gibt da ein Schlechteres, darf man schon sagen. Ich finde, ich war auch manchmal richtig beleidigt. Ich war richtig beleidigt, wie praktisch die Eventbranche, die Theaterbranche einfach behandelt worden ist. War ich manchmal wirklich persönlich verletzt.
Ja, das ist, ich finde, absolut zu Recht. Und ich glaube, nicht jetzt ein Teil von diesem Ungerecht behandeln, weil das bleibt einfach in der Welt. Das ist einfach nicht in Ordnung gewesen.
Aber da darf man doch beleidigt
unbedingt
sein.
Mhm. Unbedingt. Und ich finde, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Denn dass viel zu wenig Schauspielerinnen und Schauspieler und freie Künstler wirklich das mal rausgelassen haben, wie es ihnen wirklich geht in dieser Zeit, weil eben, genau wie du es beschreibst, zum Berufsethos gehört nämlich dazu, ich jammere nicht. Ich gehe nicht nach draußen, sage mir geht schlecht. Das gehört einfach dazu, zu unserem Beruf. Keiner sagt das. Ja?
Aber so viele Schauspieler meckern doch.
Ja, meckern ist da wieder was anderes. Das gehört vielleicht zum Charakter. Aber
es ist erstaunlich, dass du das so wahrnimmst. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist interessant,
doch.
Aber du hast eigentlich recht.
Ich habe hinter den Kulissen ganz viele wirklich freischaffende Künstler gehört, die gesagt haben, ich bin jetzt an mein gesamtes Erspartes rangegangen, was ich mir mein Leben lang erspart habe. Ich weiß nicht, wovon ich den nächsten Monat leben soll, aber ich sage es auf keinen Fall öffentlich. Ja, das war in der letzten Zeit, das war in dieser Corona-Krise, weil es gehört einfach dazu, nicht zu jammern und nicht anzuklagen. Wie schlecht es mir geht.
Es gehört wahrscheinlich auch dazu, nicht zuzugeben, dass man in einer prekären Situation ist und dass man einfach vielleicht jetzt, weil gedreht wurde ja ohne Ende, man ist ja fast durchgedreht irgendwie. Also das hat ja diese Szene gar nicht betroffen. Und wenn man da irgendwie in irgendeiner Form etabliert war, hat man da ja diese Sorgen überhaupt nicht gehabt. Und es geht, glaube ich, dann wahrscheinlich eher darum, nicht zuzugeben, dass man jetzt irgendwie zu hadern hat eben in der Position.
Genau.
Und selbst wenn man irgendwie super etabliert ist, gibt es auch manchmal Phasen, wo dann irgendwie so ein Stillstand ist.
Immer.
Und dann hat man Pech, ist es dann auch noch die Corona-Krise.
Genau. Aber jetzt gehen wir mal zu den Sachen. Es läuft ja wieder und das gehört auch zu unserem Beruf natürlich, dass wir immer sofort weiterdenken. Immer wieder, wenn dann alles wieder geht oder überhaupt was geht, dann sind wir wahnsinnig happy und freuen uns eigentlich nur noch auf das und haben das andere wieder vergessen.
Wie Geburtsschmerzen.
Genau.
So funktioniert auch. Das ist so. Das ist dann nicht so, dass ich denke, diese 2 Jahre, die muss ich nochmal aufarbeiten. Ich will jetzt erstmal nichts mehr davon hören, ehrlich gesagt.
Genau, ja. Eigentlich nicht. Ne?
Eigentlich
hoffentlich
nicht.
Kommt jetzt nicht noch eine nächste Welle, aber ich glaube gar keinen Fall.
Du beschwörst dich herauf.
Okay,
ja.
Danke. Okay. Also, Genau, wir waren gerade bei den kleinen Theatern. Kannst du noch irgendeinen wunderbaren Namen nennen, an den ich mich so gerne erinnere?
Also ich war im Stücke-Theater. Dann war ich bei dem Walser-Ensemble von Uli Simontowitz.
Ach, natürlich, ja.
Wo war ich denn überall? Ich stand so, glaub ich, auch mal im SO 36 auf der Bühne, wo ein Kunststudent der HDUDK ein Oskar-Schlemmer-Ballett gemacht hat und ich dann als Dreieck dann darüber getanzt bin. Zu meinen Mutterhäusern gehören natürlich irgendwie dann, wenn ich irgendwas rausbringe mit den Geschwistern Pfister, natürlich die Beider Vernunft und das Tippi.
Ja.
Dann habe ich in einer komischen Oper gespielt, natürlich ein paar Mal. Wo war ich denn noch in Berlin? Ach, im Laufe der Zeit fällt mir dann bestimmt noch irgendwas ein. Aber viel.
Genau, sehr viel.
Und natürlich, selbstverständlich, stand ich regelmäßig in der homosexuellen Bar Hafen auf dem Tresen, hab dort gesungen. Und manchmal hat mich auch mein Vater begleitet am Klavier.
Wow, okay, das ist natürlich besonders, genau.
Das war besonders,
in der Komödie warst du natürlich öfter.
Ach ja, das wollen wir nicht vergessen. Gottes Willen, davon gehe ich natürlich aus, weil wir natürlich hier so viel reden. Sehr gerne sogar. Ja. Das waren schöne Arbeiten, die wir da gemacht haben.
Ja, genau. Und jetzt freuen wir uns natürlich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist beim Mord im Orient Express. Mhm. Du hast gerade Geschwister Pfister gesagt, da fällt mir leider aus meiner Biografie was Kleines ein. Ich, ein Freund, also als ich damals das Magazin machte, das war ja so zur selben Zeit, von der du gerade platziert hast, mit den kleinen Bühnen, also auch eine kleine Bühne.
Da habe ich meinen besten Freund Viktor Schiffi als Elefantenmenschen gefeiert.
Genau, der hat da gespielt und in einem anderen Stück, im ersten Stück, hat Paul Frielinghaus gespielt und der war sehr gut befreundet mit einem der Gründungsmitglieder der Geschwister Pfister. Und der hat mir eines Tages eine Kassette, damals gab es sowas noch, weißt du, Musikkassetten? Ja,
selbstverständlich, da muss man, wenn es ausgelaufen ist, muss man auch immer mit so einem Bleistift wieder einrollen und so. Genau.
Der hat mir eine Musikkassette mitgebracht von den ganz neu gegründeten Geschwister Pfister und hat gesagt, guck mal, die wollen unbedingt irgendwo auftreten, wäre das nicht was für euch, hier fürs Magazin? Und ich, Idiot, habe mir das angehört und habe damit dem Humor in dem Augenblick überhaupt nichts anfangen können und habe leider gesagt, ach nö. Und das war ein großer Fehler, weil die hätten natürlich...
Ach, weißt du was? Es ist alles gut. Und außerdem finde ich es immer wahnsinnig schwierig, etwas über ein Live-Erlebnis, über ein aufgenommenes Medium zu transportieren.
Absolut, natürlich. Das habe ich mir dann hinterher auch als
Entschuldigung
gesagt. Ja, aber natürlich wäre das super gewesen. Ja, genau. Aber du bist ja auch später jetzt den Geschwisterfestern dazu gekommen, als die berühmte Fräulein Schneider, die du heute noch bist, wenn du mit den beiden anderen zusammenspielst.
Richtig, genau.
Also Geschwisterfestern ist natürlich wirklich, das steht, obwohl es ja schweizerisch angeblich ist, in deinem Fall ein leicht angehaucht Berlin-Kroatisch, aber das ist natürlich Berlin pur. Ne? Also auch wenn ihr irgendwo draußen auftretet, dann steht ihr ja für Berlin. Oder?
Würde ich mal sagen. Also ich meine, wir touren natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum und da wird man, aber ich glaube schon, dass man so weiß, natürlich, dass wir gefakte Identitäten haben, aber dass wir eigentlich irgendwie Berliner sind. Aber also ich würde mal sagen, es steht jetzt nicht direkt für die Stadt Berlin, sondern eigentlich für hoffentlich den Begriff Showbiz. Also dass man da wirklich irgendwie, dass da irgendwie Entertainer auf der Bühne stehen, die irgendwie international berühmt sein könnten.
Genau. Jetzt seid ihr alle drei in der im Mord im Orient Express.
Ist das nicht toll?
Endlich, fantastisch, finde ich das.
Ist das nicht toll?
Übrigens auch Max Gertsch, der ja früher auch mal meine Geschwisterfistern
war. Genau.
Genau.
Der tolle Max.
Und und du spielst im Mord im Orient Express wen oder was?
Ja, ich spiele Prinzessin Dragomirov. Das ist eine sehr alte Frau. Wir werden keine Zahlen nennen, aber die ist wirklich eigentlich so, man denkt, ob die wohl noch lebt oder nicht, man weiß es nicht oder ist es nur ein Geist. Und sie gehört eben dem alten Zarenreich an. Also sie ist wirklich eine Adelige aus dem alten Zarenreich. In Russland herrschen aber jetzt die Bolschewiken und sie hasst die Bolschewiken total. Und sie ist eben eine der vielen interessanten Reisenden, die wohl auch ein Geheimnis haben, die sich in diesem Orient Express versammeln, treffen und dort das Schicksal erfahren, dass es eine Leiche gibt und zufälligerweise ein Kommissar an Bord ist, der dann diesen Mord aufklären wird, soll und auch wird. Und wie alle anderen gehört sie auch zu den Verdächtigen und wird also verhört und verdächtigt, bis dann der Knoten ganz zum Schluss platzt. Und wer das dann natürlich natürlich ist, werde ich nicht verraten.
Natürlich nicht. Mhm. Ja, die Geschichte ist aber ja
das,
ganz unbekannt.
Aber das Tolle ist, dass diese Prinzessin Dragomirov, das ist natürlich immer das Tollste, dass sie auch mit einer Entourage hat. Also, dass sie als Adelige natürlich nicht alleine reist, sondern dass sie eine Gesellschafterin hat in Form von Greta, eine Missionarin oder eine den Charity-Frau irgendwie aus Schweden und ihre deutsche Köchin, wie heißt sie nochmal? Frau Schmidt, genau. Und das ist natürlich toll, weil man dann immer praktisch, die Farbe kommt mehr zum Leuchten einer Figur, wenn drumherum noch andere Farben sind. Da freue ich mich natürlich, weil meine Figur dadurch auch mal so ein bisschen erhoben ist. Und außerdem sind das natürlich tolle Kollegen, die dann an meiner Seite sind, in Form von die Greta spielt die Nadine Schori und die Frau Schmidt, die Hildegard Schmidt, spielt unsere langjährige Freundin und Begleiterin Wenka von Mikulic, die eigentlich keine Schauspielerin ist, aber die das wunderbar macht.
Ja, die auch schon in anderen Rollen wunderbar war. Genau. Man muss, wenn wir die Leute auf der Bühne gut sind, dann weiß ja keiner mehr, wo hat der studiert oder hat der überhaupt,
das ist völlig wurscht. Völlig egal, völlig wurscht.
Ja, genau. Ja, schön. Also ich freue mich natürlich wahnsinnig auf diese Produktion. Wir haben ja zusammen erlebt, diesen furchtbaren Lockdown, den ersten, mitten in der Vollfahrt sozusagen in den Endproben.
Das war
grausam. Diese Notbremsung, die da einsetzte. Also wirklich, glaube ich, auch ein einmaliges Erlebnis für uns alle. Das war wirklich. Und jetzt aber, darüber wurde ja schon so oft gesprochen, aber wie geht's dir denn jetzt so mit der kleinen Vorfreude, dass es nun bald losgeht?
Also jetzt geht's, ich sage auch allen, die dazuhören, ich habe das Glück gehabt, vor kurzem die zweite Impfung bekommen zu haben. Das macht schon was aus. Ich weiß nicht, also ich wusste nicht, dass es so viel auch psychisch ausmacht. Und dann noch, als dann die Perspektive kam, dass das jetzt irgendwie losgeht wieder und dass wir proben dürfen, mir geht's super. Also ich bin I'm walking on sunshine, yeah, yeah. Also ich freue mich total.
Ja, also das heißt, bist du aufgeregt oder einfach nur Freude?
Und aufgeregt, ich freue mich einfach von aus tiefstem Herzen. Es ist wirklich richtig so, ich stehe morgens auf und lächle.
Wunderbar. Ich meine, du machst ja wirklich alles. Du drehst, du bist in Gesangsabend, ja, alles in dem Beruf natürlich. Ja. ich finde, das sieht man auch, also klar, das heißt immer so, der Beruf ist halt vielschichtig, aber es ist ja nicht von allen so vielschichtig ausgelebt, ehrlich gesagt. Weil du, ich habe dich in deinem von dir initiierten Abend da in der Bar jeder Vernunft gesehen.
Die fünf glorreichen Sieben.
Die fünf glorreichen Sieben, genau. Das war ja wunderbar schräg und wunderbar zum Anschauen.
Ja.
Und zwei auf einer Bank ist natürlich auch mit Kathi
ein
Klassiker inzwischen, genau. Mhm. Und bei uns machst du die Geschichte des Schlagers zusammen auch mit Kathi Thalbach
und dem Thomas Quasthoff.
Thomas Quasthoff und Christoph Israel.
Richtig, daran muss man erwähnen. Christoph Israel, der übrigens auch, das müssen wir vielleicht Leute, die das noch nicht wissen, dass der Mord im Orient-Express hat ja noch einen Clou. Es ist nämlich Musik dazu hinzugefügt worden. Das ist so nicht. Es gibt es als Stück, als Theaterstück, das ist bearbeitet. Und dann haben Felix Bloch-Erben Gott sei Dank die Erlaubnis gegeben, da noch so Musik dazu zu fügen. Also es wird gesungen und auch getanzt. Also die Prinzessin kann jetzt nicht mehr so gut tanzen, aber es gibt dafür auch professionell ausgebildete Menschen, die das dann für diese Produktion machen. Und diese Musik hat eben Christoph Israel sowohl arrangiert als auch zum Teil komponiert. Also da kann man sich drauf freuen. Also mit Christoph Israel, Kathi Thalbach und Thomas Quasthoff haben wir praktisch sozusagen im letzten Jahr auch schon so ein Referat gehalten über die Geschichte des Schlagers, was sehr viel Spaß gemacht hat und haben dann eigentlich letztendlich nur unsere Lieblingslieder gesungen.
Ja, genau, aber toll habt ihr gesungen. Und
dazu auch erzählt.
Eben. Dazu auch erzählt, ja. Es waren zwei tolle Abende, fand
doch
ich.
Schön, das
ja, fand
mich.
Ich ganz. Es kommt auch wieder im November.
Ja,
hier im
Schiller
Theater. Da freue ich mich.
Da kann man gerne kommen, weil man kann auch nicht nur uns singen hören, sondern tatsächlich auch was erfahren. Ich finde das immer so toll, wenn man auch noch dann so einen Bildungsauftrag erfüllt.
Also was ich jetzt gerade merke, wenn wir so zusammen reden, was einfach mir immer so geht, wenn ich mit dir zusammenkomme, dass du hast diesen wahnsinnigen Optimismus, auch jetzt gerade wieder. Es steckt wirklich an. Also ich merke, also diese Freude auf deine Arbeit, die jetzt bald wieder endlich richtig kommt. Und
ist aber nicht immer so.
Okay, das kann ich nicht beurteilen.
Ist nicht immer so. Also grundsätzlich habe ich das Glück, dass ich irgendwie, sagen wir mal, so innervierend positiver Mensch bin, dass ich das Glas immer eher halb voll sehe als halb leer. Plus noch einfach von den Eltern immer willkommen, unterstützt. Das gibt einem auch natürlich, obwohl auch solche Menschen sind von Depressionen irgendwie, können ein Heim gesucht werden.
Genau.
Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich, wenn du mich jetzt jeden Tag sehen würdest, würdest du auch sagen, Gott, nervt die jetzt gerade.
Nee, du hast ja schon vorhin erzählt, dass es den einen Tag immer in der Woche gab.
Mindestens einen Tag, genau.
Genau, genau. Das finde ich auch ein gutes Recht übrigens.
Ich finde das auch das totale Recht, absolut. Ja. Und dann, meine Eltern leben in Kroatien und dann haben die natürlich öfter angerufen und gefragt, wie geht's dir so? Und ich konnte dann auch nicht sagen, hey, total schlecht, aber ich konnte die auch nicht anlügen und sagen, oh, mir geht's super. Ich habe dann mal gesagt, okay. Also okay war immer ein guter Moment sozusagen. Und als dann das erste Mal der Mord verschoben worden ist, habe ich es auch meinen Eltern erzählt und die so, Mist. Und dann haben wir telefoniert und haben dann uns gesagt, okay, jetzt 3 Minuten auf Kroatisch fluchen. Alle 3.
Ach, wie toll.
Da haben wirklich meine Eltern und ich richtig so, Dečka, die Mate, denn je bent die Bas, Mate, Kragusvesranje. Wie richtig so laut geflucht.
Was die Leute jetzt nicht sehen können, du kriegst aber einen ganz anderen Gesichtsausdruck.
Ja, absolut. Man ist ja eine andere Nationalität. Und vielleicht wird ja der ein oder andere auch Kroatisch können und dann hat er verstanden, was ich gesagt habe.
Genau.
Das war lustig.
Aber das finde ich eine tolle Maßnahme. So, jetzt mal alles rauslassen.
Alles raus und dann wirklich richtig 3 Minuten lang richtig schlimm fluchen.
Aber das finde ich, hört sich toll an, weil wer kann das schon mit seinen Eltern so auf Absprache so jetzt mal Scheiße sagen?
Das stimmt.
Das ist toll.
Das sind auch Eltern mit einem unfreiwilligen Unterhaltungswert. Ich schreibe übrigens gerade über die. Hoffentlich hören die das jetzt nicht im Podcast. Sie dürfen es nicht wissen.
Die hören es natürlich ganz bestimmt, wenn die wissen, dass du irgendwo bist. Na gut, das schneiden wir raus. Mhm. Vielleicht.
Nein, alles gut. Und würdest du auch eher halb voll, halb leer bei dir sein?
Bei mir ist auch eher halb voll, da habe ich auch großes Glück.
Kann das sein, dass wir das gleiche Sternzeichen sind?
Das weiß ich nicht, was hast du denn?
Wann bist du?
Ich bin Jungfrau.
Ah nee, ich dachte, ich habe dich irgendwie immer als Zwilling verordnet.
Nee, Zwilling, also soweit ich mich da auskenne, habe ich gar nichts.
Okay.
Und keinen Mondknoten und weiß ich was alles. Aber ich kenne mich nicht aus, wie man schon daran merkt. Nee, aber tatsächlich ist das Glas eher halb voll. Ich habe ja auch alle ein bisschen immer genervt, weil ich immer vollster Zuversicht war, dass es nach dem ersten oder zweiten oder dritten Lockdown immer dann und dann wieder weitergeht, ganz bestimmt. Dementsprechend war auch zum Beispiel der Mord sehr oft angesetzt.
Das ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Termin, in meinem Calendre de Termin, das ist französisch, ein neues Terminkalender, und da wie oft ich schon die Bleistiftstrecken ausradiert habe und woanders eingetragen habe.
Also daran trage ich eine Mitschuld, weil ich immer darauf vertraut habe, wenn es hieß, im April wird bestimmt alles wieder besser, dass wir im April tatsächlich spielen.
Ja, da musste man sich, also es ist doch in Ordnung, dass man da...
Ja, klar.
Dass man da schon vorarbeitet.
Es gab natürlich Leute im Theater, die haben gesagt, ey, wart mal ab, das dauert so und so lange. Mhm. Das wollte ich nicht hören.
Man kam immer in Konflikt, weil wenn jetzt in der Zeit, man muss ja immer so ein bisschen euch optionieren, was ich auch verstehe, kann man dann so immer so ein bisschen in Konflikt, wenn dann irgendwie eine Anfrage für was anderes kam und man sagt, aber ich habe dann irgendwie, aber vielleicht findet es statt oder vielleicht auch nicht. Und so.
Ja, es war eine schwierige Sache, was die Planung angeht, war es extrem schwierig. Mhm. Ja, aber insgesamt bin ich eben Berufsoptimist. Und
das ist sehr gut. Das muss aber auch ein Theaterleiter haben. Also wenn jetzt die ganze Zeit immer mit so einer traurigen Clownfresse rumlaufen würde und sagen, alles ist schrecklich, alles geht unter, wäre das ja auch furchtbar.
Ja, ich glaube, ich könnte es auch gar nicht machen, weil die vielen Gedanken und die vielen Sorgen, die ich mir dann machen müsste, zu Recht, so nachts und so weiter, wenn man aufwacht und Gott, wie soll man das denn alles finanziell stemmen, die habe ich zum Glück gar nicht. Noch also ich bin ein bisschen naiv.
Das finde ich aber super, Martin. Das finde ich richtig gut, weil nur so, also nur ich, das ist vielleicht auch Verdrängung und Ausblendung, aber nur so kann es funktionieren. Weil,
offensichtlich.
Weil sonst vermiesst du dir die ganze Zeit damit, dass es was schief gehen könnte. Und wenn es dann schief geht, hast du einfach doppelt so viel Zeit mit dem Negativen verbracht.
Richtig.
Wenn was schief geht, hast du nur die Zeit, wo negativ ist, damit verbracht.
Ja,
Und alles vorher eben, das finde ich fantastisch. Das finde ich, also ich gratuliere dir. Kann man das lernen?
Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, einfach mitgebracht.
Toll.
Ja, ich habe einmal das Gefühl, auch wenn man losspringt, da wird schon irgendwo ein Boden sein.
Super.
Deswegen finde ich mich allerdings auch manchmal in Situationen wieder, die ich mir nicht ausgesucht hätte, weil ich einfach eben wirklich losspringe.
Mach mal ein Beispiel.
Ja, dass ich einfach, dass zum Beispiel Produktion, dass ich zum Beispiel Mord im Orient Express, kann man wirklich nennen, das geht jetzt hoffentlich jetzt bald positiv natürlich in die richtige Richtung, aber ich habe mit Kathi zusammengesessen und habe sie gefragt, was ist dein Herzensprojekt in deinem Leben, was möchtest du nochmal machen? Und da hat sie das Buch genannt, was es gab ja noch gar kein Theaterstück von Mord im Orient Express, überraschenderweise, 1000 Filme, aber kein Stück.
Gab's aber.
Nee, nicht richtig. Ach, es gab so. Nur für Schulaufführungen, ah, okay. Irgendwelche Fassungen. Es gab kein offizielles Theaterstück.
Da steht ja ein Autor drunter.
Ja, ja, das lief alles parallel durch Zufall. Mhm. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay. Und nicht wissen, dass es natürlich, oder schon wenn ich gewusst wissen hätte wollen, sagen wir mal so, hätte ich gewusst, dass es eine wahnsinnig teure Angelegenheit wird. Hm. Aber ich habe das in dem Augenblick völlig verdrängt und habe gesagt, wir machen das und wir wollen das, hört sich so super an, ihre Grundidee. Dann erst sind wir auf die Suche gegangen, gibt's überhaupt ein Stück? Dann erst ist zufällig passiert, dass wirklich dieses Stück in London entstanden ist.
Ach, ist das noch gar nicht so alt?
Das ist doch gar nicht alt, das ist jetzt entstanden.
Ich dachte, es wäre auch jetzt schon 5, 6, 7 Jahre alt oder so.
Nee, Kathi und ich reden natürlich schon eine ganze Weile über das Projekt. Stimmt, das weiß ich. Ob das jetzt 5, 6 Jahre ist, weiß ich nicht. Aber so zum Beispiel, solche Situationen passieren mir, dass ich sage, okay, hört sich super an, machen wir. Und dann erst suche ich zusammen, was bedeutet denn das?
Ist richtig, weißt du warum? Weil das andere hemmt nur. So ist eine kreative Energie losgelöst und die kann nur das kann funktionieren. Und bei manchen Sachen hast du wahrscheinlich auch wirklich tatsächlich den guten Instinkt, wo man sagt, hier lohnt es sich zu klotzen und nicht zu kleckern. Mhm. Also das ist... Da lohnt sich dieses Teure,
ja, genau. Glaube ich. Also das Schöne ist, wenn es gut ausgeht, dann sind es immer alle gewesen, was ich auch richtig finde. Wenn es schief geht, dann war ich's. Und das ist auch
hast
okay.
Hast du das auch schon erlebt?
Natürlich passiert genauso oft, dass es nicht gut ausgeht. Also das heißt, was heißt nicht gut ausgeht? Dass es dann nicht ein super mega erfolgreiches Ding ist. Sowas gibt's natürlich auch. Und dann habe ich dafür natürlich alleine die Verantwortung. Aber so ist es. Das ist mein Job und den mache ich auch sehr gerne.
Es würde
gerne.
Alles immer ein mega Erfolg werden. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, das wäre
furchtbar. Da wäre auch gar kein Platz für mal was zu wagen.
Genau, ja, ist richtig. Aber ich finde genau das Wagen, also ich finde, das ist Kreativität, in Räume zu gehen, die man nicht vorher kennt.
Richtig.
Also das finde ich wahnsinnig spannend. Aber so schätze ich dich ja auch ein. Also,
ja, das stimmt.
Hineinspringen und ja, sich wiederfinden.
Das,
ne?
Das
also
stimmt.
Diese Facetten, die du hast, also wirklich, dass du wirklich gesangsmäßig so viel abdecken kannst, was ich allein schon gesehen habe. Also das Raue und Deftige, aber genauso auch das wunderschöne, Leichte und ja wirklich. Also nur in den paar, also nur in den letzten Jahren allein. Ne? Das ist ja nur der Gesang.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch noch so viele Spielarten. Das finde ich echt bewundernswert. Also du bist da ähnlich, glaube ich. Du gehst erstmal rein und dann guckst
genau,
du.
Genau, also das ist so, also ich schmeiß mich oft rein, auch mit Angst und dann kann auch was schief gehen. Zum Beispiel habe ich wirklich sehr, sehr, sehr erfolglos mal eine RBB-Talkshow moderiert. Mit Jörg Kadeus zusammen, das dicke B. Also ich war gebucht eben für eine Staffel und ich glaube, ich durfte 3 Sendungen machen, dann haben die mich rausgeschmissen, aber die haben mich noch für die letzten Staffel noch bezahlt, also für eine Sendung noch bezahlt. Und dafür habe ich mir jetzt meinen kleinen Fiat 500 gekauft. Aber das habe ich wirklich nicht besonders gut gemacht, obwohl ich eigentlich auch nicht schlecht moderieren kann. Also ich habe öfter mal Sachen moderiert. Aber eben so Talkshow machen, ich habe mal viel zu viel Angst, Respekt vor den Gästen gehabt. Also ich saß dann irgendwie dem Wenders gegenüber und mir lief so der Schweiß runter und ich musste mich so abstützen und dann bin ich immer so runtergerutscht mit dem Arm irgendwie in meinem Sessel. Also das war, nicht alles gelingt mir. Und das gehört ja auch dazu.
Es das gehört also absolut
völlig,
dazu.
Völlig in Ordnung.
Genau.
Ja.
Wir sind ja auch nur Menschen.
Absolut. Und auch vermeintlich okay, Schauspieler können auch mal richtig also einen Griff ins Klo machen und irgendwie auch mal scheitern oder irgendwie auch mal nicht ihre besondere Kernkompetenz zeigen und so.
Drehst du denn eigentlich auch gerne?
Ja,
findest du das
ich
auch dreh gut?
Gerne, muss ich sagen. Ich mache das gerne, wenn es natürlich irgendwie was ist, wo man auch ein bisschen was zu spielen hat. Und das ist kommt ab und zu mal. Also ich habe irgendwie 2 Staffeln von einer Serie gemacht, die eine Anwaltsserie, wo ich eine Anwaltsgehilfin gespielt habe und da habe diese Rolle habe ich mir einfach gegriffen und die wurde dann so bezaubernd, diese Rolle, dass dann mir immer mehr dazu geschrieben worden ist und ich mich da richtig so austoben konnte sozusagen.
Empfindest du das auch so eigentlich? Manche Schauspielerinnen und Schauspieler sagen ja, das ist ein komplett anderer Beruf vor der Kamera und auf der Bühne. Und manche sagen, eigentlich ist es das Gleiche. Wie würdest du das? Wird sich das für dich irgendwie...
Also du musst halt schauspielen, du musst halt vorgeben, dass du wer anders bist. Das ist das Gleiche, aber es ist schon... beim Drehen geht's halt viel mehr, also um so technisch, also du kannst da eigentlich nie sowas richtig ausleben, sondern es sind so kleine Versatzstücke. Du musst dann immer genau, du musst dann tun, dass du ganz natürlich zu irgendeinem Punkt gehst, aber gleichzeitig nach unten gucken, ob du die Markierung triffst und irgendwie an der Kamera so und so vorbeigucken. Das musst du alles bedenken, während du irgendeinen Text sprichst. Also musst du vorher schon irgendwie wissen, was du da spielst. Und auf der Bühne musst du zwar auch Markierungen treffen, aber kannst du halt viel größere Bögen spielen und musst halt ein bisschen lauter sein und im Film musst halt ein bisschen leiser sein. Obwohl mich das total nervt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass es so modern geworden ist, dass beim Film jetzt, auch beim deutschen Film, die Schauspieler immer so wahnsinnig flüstern und dass sie sich, sich immer
so zwei, drei.
Ich weiß nicht, hört man das jetzt oder muss man das jetzt irgendwie so, dass man da wirklich immer so
ein bisschen. Der Tonmeister ist ganz irritiert von dir jetzt. Es geht nicht, dass du jetzt so sprichst wie die Leute im Fernsehen.
Gestern Nacht um 20:15 Uhr waren sie dort und dort. Also ich
genau.
Was? So spricht einfach niemand. Ja, also es geht ja im Film sehr um Natürlichkeit. Das kann ich auch nur unterstützen. Man spricht auch nicht so, aber nun spricht man eben auch nicht. Nee.
Aber es gibt tatsächlich einige, ja.
Oder?
Ja.
Nuschler und Flüsterer.
Fast eine Mode. Mhm. Genau.
Hast du auch schon mal?
Nee, doch, da, ja, doch.
Jetzt kommt's raus.
Jetzt, das sind wirklich, aber ich habe der Zeit, wo ich einmal auf der Bühne stand.
Und wir erzählen es auch niemandem weiter.
Nee, genau, hört ja keiner. Da war ich 19 und dann stand ich halt auf der Bühne in einem Stück von Kurt Flato mit Georg Tumalla. Ja, die Leute haben, also ich hatte, die Fangruppe war unter 14 und über 70.
Der Anfang des Satzes war, ja...
Genau, so ging es mir jeden Abend. Es war so ein Abenteuer. Ich bin auf die Bühne gegangen und war schon rot. Ja?
Oh Gott, wow.
Und aber das fanden alle Leute so süß. Das fand ich natürlich dann mit 19 besonders doof, ne, dass ich dann als süß bezeichnet wurde.
Ja, man will ja cool sein.
Genau. Und dann habe ich tatsächlich auch mal ein Angebot fürs Fernsehen gekriegt. Und da ging es mir leider genauso. Also ich war so, glaube ich, so verkrampft und so geschämt mich eigentlich dafür, was ich gerade tue. Und stand so die ganze Zeit so neben mir, weil ich auch überhaupt keine Erfahrung natürlich hatte. Das war auch wirklich das Einzige. Ich glaube auch, da bin ich auch rausgeschnitten worden oder irgend sowas. Also, es war, und ich sage zum Glück, ja, also ich habe das nie gesehen.
Aber du hast diese andere Seite wenigstens mal erfahren, weil du führst ja Regie und kannst dann wenigstens die Seite der Schauspieler nachvollziehen.
Absolut. Und wie gesagt, ich bewundere wirklich die Menschen, die auf der Bühne stehen. Also, und zwar wirklich aus vollem Herzen. Ich finde es allein schon da zu stehen und aufzumachen. Ja, also man ist ja wirklich auf der Bühne nackt eigentlich. Ja,
es gibt keinen Schutz. Manchmal auch nackt mit Zellulite und Neonlicht.
Also, man steht da einfach rum und damit umzugehen, das finde ich wirklich bewundernswert. Ne? Und dann auch noch eine Rolle zu spielen, also das alles mal beiseite legen, weil wir wissen es ja alle, in dem Beruf ist ja ganz toll, wenn alles funktioniert und die Kritiken sind gut und so weiter, aber es gibt natürlich genauso gut den Tag, wo der Kritiker oder die Kritikerin einen schlechten Tag hat und da drum drin sitzt und das dann auf uns projiziert oder auch recht hat, wie auch immer.
Oft hat man auch recht, oft haben Kritiker auch recht.
Oft haben sie auch recht, genau. Also,
manche haben sie
aber
auch
das
Unrecht.
Muss man auch aushalten, ne? Dann kriegt man den zurecht oder nicht zurecht Müllkübel über den Kopf. Und ja, so ist es halt in dem Beruf. Also deswegen, meine Bewunderung ist da wirklich
hoch. Weißt du, diese Bewunderung kann man ja auf jeden zurückgeben. Also ich könnte niemals ein Theater führen, diese Nerven hätte ich gar nicht. Also einen Spielplan zu erstellen, sich mit all den Bedürfnissen und Beschwerden und etc. auseinanderzusetzen, das muss man ja auch aushalten, davon muss man ja auch ein Talent haben. Das bewundere ich auch. Also das ist irgendwie, Regie führen könnte ich niemals, wäre niemals... Obwohl ich mehrere Anfragen schon hatte, möchte ich auf gar keinen Fall.
Apropos, wie ist denn das wollte ich schon immer mal fragen.
Ja.
Wenn ihr Geschwisterpfister-Programme erstellt, wie gibt's da, schmeißt ihr da alles zusammen? Gibt es da eine Idee? Ist da irgendjemand von euch, der sagt, komm, lass uns mal so rangehen? Oder weil das ist ja sehr bunt sozusagen, was ihr macht und sehr vielschichtig auch.
Ne? Genau.
Also klar, wenn ihr jetzt als Schauspieler engagiert seid, so wie jetzt gerade, ne, dann spielt jeder seine Rolle.
Ja.
Unter einer Regie von Katharina Thalbach in dem Fall. Aber wie ist es bei euren Programmen? Programm?
Ja, also erstmal, die Ideen entstehen immer, die Ideen für eine neue Show entstehen immer während der Laufzeit einer Show. Da sitzt man zusammen in der Garderobe, da hört man zusammen Musik, da sagt man, das wäre echt ein geiler Song für uns oder das könnte man super machen. Und dann hat man irgendwie, erlebt man was zusammen und dann hat man plötzlich die Idee für eine neue Show. Dann sammelt man ganz viel Material, jeder darf irgendwie Musik reinwerfen in den großen Topf, dann hört man sich das an, dann zusammen mit dem musikalischen Leiter Johannes Roloff und dann hört man eigentlich schon gleich, was wirklich geeignet ist oder was nicht. Dann sammelt man die Ideen für ein Thema, wie das irgendwie so sein sollte und letztendlich ist es, kann jeder reinschmeißen, aber es braucht immer jemanden, der so eine Probe führt, sagen wir mal so. Und da ist schon Urslieb Pfister der Kopf. Mhm. Das ist ja auch der flamboyanteste von den Geschwistern Pfistern. Also jeder hat natürlich so seine Rolle und er kann sich einfach wahnsinnig gut ausdrücken, was ich auch bei Regisseuren ganz wichtig finde, dass man sich sehr, sehr gut ausdrücken kann und formulieren kann, was man meint oder wohin was gehen sollte. Und das kann er eben wahnsinnig gut und kann da auch sehr genau sein. Also ist er praktisch so der Probenführer sozusagen. Ja, ja. Mhm. Und das ist auch gut so. Und der Tobias, was auch ein wahnsinniger Luxus ist, ist eben, dass der einfach unser Manager ist. Also der macht alles, also der macht das ganze Bürokram, der macht alles. Und das in eigenen Händen zu haben, ist natürlich auch pures Gold. Und ich bin die Frau in der Mitte. Nein, aber ich habe immer ein gutes Händchen für Kontakte, also wie man dazu holen kann. Da habe ich schon über Jahre hinweg irgendwie immer unseren Grafiker, unseren Kostümbildner und so weiter dazu geholt. Und natürlich, wenn Ursti und ich reden, kommt dann immer irgendwie einfach viel raus. Und das Schöne ist, dass wir natürlich irgendwie als Gruppe angefangen haben und das aber, sagen wir mal, man zusammen. Also auch wenn es vorher diese Urgeschwister-Pfister gab, das war ja nur eine Show und dann bin ich dazugekommen, dann sind es danach noch ganz viele Shows gewesen sozusagen. Aber die Geschwister-Pfister haben irgendwie so eine Marke kreiert. Also es ist immer so wie praktisch so ein Brand, der irgendwie für so eine gewisse Kitschigkeit steht und eben eine Retro-Sehnsucht und in der Retro-Sehnsucht aber sehr genau beobachtet. Und das ist dann irgendwie auch anderen aufgefallen so. Und wir haben dann irgendwann mal so eine Operette retroisiert, nämlich das Weiße Rössel. Und seitdem stehen wir so als Operetter gerne zur Verfügung, so dass irgendwie zum Beispiel der Rikowski von der Komischen Oper gesagt hat, ihr dürft euch jetzt eine Operette aussuchen und dann machen wir die. Und dann durften wir uns eben eine Operette aussuchen und dann wurde das mit großem Orchester und allem Drum und Dran und Chor und so weiter dann tatsächlich dort gemacht. Zweimal schon, plus noch eine Revue. Das ist natürlich sehr schön. Das durften wir auch in Nürnberg in der Oper Nürnberg machen, also bei den Heeren Wagner sozusagen. Und ja, das ist eigentlich ganz schön, dass man das so als Gruppe erreicht hat, ohne dass man sich selbst jetzt so eine Show ausdenken muss.
Ja, toll, fantastisch. Ja. Na, und nun seid ihr hier. Nun seid ihr endlich.
Ist das nicht toll? Und dazu muss ich nochmal sagen, neben meinen Pfistern, die ich absolut als meine Berufsfamilie zähle, und das ist ja wirklich, also wir sind nicht nur Geschwister, sind auch befreundet und zähle ich wirklich als private und auch Geschäftsfamilie, durfte ich ja in den letzten 15 Jahren auch irgendwie Kathi zu meinen Freunden und zu meinen immer wieder Spielpartnern oder Ausdenkpartnern zählen, was dann auch irgendwie zu meiner Familie, also Kathi ist auch zu meiner Spielfamilie geworden und dass diese zwei Familien jetzt zusammenkommen, ist das nicht schön?
Das ist wunderbar. Das
ist doch super,
jetzt
oder?
Jetzt wissen wir auch, wer wirklich der Mittelpunkt von dieser ganzen Inszenierung ist, nämlich du.
Stimmt.
Du bringst sie alle zusammen.
Oh mein Gott, das stimmt. Oh, Preis. Bundesverdienstkreuz.
Na, das kommt dann später.
Special Preis von Klaus Lederer, mit dem du sehr in Verbindung standest jetzt auch wegen dem Lockdown.
Ja, man muss sagen, was wirklich fantastisch war, war vor allen Dingen unabhängig von den ganzen Hilfen, die in Berlin wirklich gut funktioniert haben. Die initiiert sind natürlich vom Kultursenator, war vor allem die Kommunikation.
Ist das, finde ich, so großartig.
Ja, und das sagen, glaube ich, alle, wirklich.
Und
alle,
dass der
alle
wirklich
Häuser.
Da präsent war und sich so wirklich eingesetzt hat. Also Klaus Lederer, wenn Sie jetzt zuhören, wir haben uns auch mal geduzt. Einen ganz dicken Kuss der allgemeinen Theatermuse, auch wenn ich den jetzt so schicke.
Genau, und das sagen wirklich alle Leute, die man spricht aus den Opernhäusern, aber aus den Schauspielhäusern und aus den Museen, sagen alle, Donnerwetter, wir wurden immer irgendwie mitgenommen.
Das ist
wirklich
also,
toll.
Ich meine, das gibt es nicht so viel.
Nee, also ich habe es bis dahin, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, aber selten erlebt. Sagen wir mal so.
Wir müssen ja keine Namen nennen.
Wir müssen keine Namen nennen, genau.
Also wir wollen den Namen Klaus Lederer nennen. den genau. dürfen wir doch nennen, weil den der ist ja der aktuelle Kultusminister.
Genau, Klaus Lederer, jetzt haben wir nochmal genannt. Genau. Ja, ich glaube,
wir haben schön gequatscht.
Wir haben schön gequatscht.
Ja, finde ich auch. Und was steht denn eigentlich so, was sind denn so Zukunftspläne von gibt es irgendwelche Visionen, was irgendwie, hast du irgendwie auch noch eine große Vision, was demnächst auf dem Spielplan stehen sollte, wollte?
Also ehrlich gesagt, es gibt einige Ideen, aber noch nicht so etwas, was man wirklich schon spruchreif nennen könnte. Mhm. Also bei mir ging es so, dass ich in dieser Corona-Zeit wirklich auch ganz schwer Stücke lesen konnte und mir sowieso dann irgendwann gar nicht mehr vorstellen konnte, dass überhaupt mal wieder was auf die Bühne kommt.
Schrecklich, oder?
Also deswegen, da ist ein Loch auch im Spielplan und in meinem Kopf und in meinem Herzen oder weiß ich was. Es muss jetzt erst alles wieder langsam angeschoben werden. Ja. Es gab ja auch gar keinen Austausch zwischen den Kreativen. Wenn, dann hat man gesagt, wie kommst du denn über die Runden? Das hört sich ja auch nicht gut an. So war es. Ne? Keiner hat irgendein Stück geplant. Also Neues. Ne? Wir haben alles nur verschoben und müssen jetzt die Sachen, die verschoben sind, wieder rausholen. Und
ja,
da
gut, aber das wird ja irgendwann mal aufhören.
Das hört jetzt auf, ja, natürlich. Jetzt sind wir dran. Aber es gibt noch keine Vision. Muss ich mich mal wieder mit Kathi treffen?
Du musst dich auf jeden Fall wieder mit Kathi treffen. Darf ich dabei sein?
Ja,
unbedingt. Sehr gerne.
Abgemacht. Super. Alles klar. Gut, ja, vielen Dank.
Ja, danke dir, Martin.
Das war sehr kurzweilig für mich.
Ja, und ich eben für mich auch. Immer wieder gerne.
Ja, dann freuen wir uns auf die Premiere von Mord im Orient Express mit Andrea Schneider.
Am 24. Juli.
Genau so ist es.